Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich ein ganz spezielles Interview für euch. Es geht mal nicht um bewusstes Familienleben, sondern um, ja, vielleicht bewusste Pädagogik. Und zwar habe ich Frau Barbara Manke-Busten besucht. Sie ist die Leiterin und vor allem auch die Gründerin der größten Privatschule hier in Schleswig-Holstein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich dazu komme, ist eigentlich ziemlich naheliegend. Meine drei Kinder gehen seit letztem Sommer auf diese Schule hier. Und ich finde einfach die Geschichte dahinter total spannend. Ich wollte gerne wissen von Frau Manke-Busten, wie das überhaupt geht, eine Schule zu gründen, die dann so erfolgreich wird, dass inzwischen über 1600 Schüler auf diese Schule gehen. Ich habe außerdem mit ihr über moderne Pädagogik gesprochen, denn die Schule arbeitet sehr eng mit Bildungsforschern zusammen und versucht, neueste Erkenntnisse zum Thema, wie lernen Schüler am besten, in den Unterricht zu integrieren. Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu diesen Konzepten und Studien, was sich bei ihr in der Schule bewährt hat und was vielleicht noch ausbaufähig ist, das alles teilt sie mit uns in diesem Interview und ich hoffe, dass es für euch einfach auch interessant ist. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare und euer Feedback auf Instagram oder Facebook, wenn ihr mir da folgt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo, heute bin ich zu Gast bei Frau Barbara Manke-Busten. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin der größten Privatschule in Schleswig-Holstein, der Leibniz Privatschule. Hier in Elmshorn besuchen ungefähr 1000 Schüler von der Krippe bis zum Abitur diese Einrichtung und in der Zweigstelle in Kaltenkirchen sind es weitere über 640 Schüler. Und Frau Manke-Busten ist nicht nur die Leiterin und Geschäftsführerin, sie unterrichtet auch noch selber, aber vor allen Dingen ist sie die Gründerin dieser Schule. Und ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie es gelingen kann, eine Schule zu gründen, die inzwischen sogar staatlich anerkannt ist und in der sie trotzdem eigene Wege in der Bildung beschreiten darf. Frau Manke-Busten, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und bin sehr gespannt auf Ihre Geschichte.
Ja, wer 2005 entstand, die Idee, eine Privatschule zu gründen. Mhm. Anlass war eine berufliche Veränderung. Ich bin ausgebildete Lehrerin mit ersten und zweiten Staatsexamen für Deutsch, Geschichte und WIPO. Und habe lange in der privaten Bildungswirtschaft beim IHK-Bildungsträger gearbeitet. Als dann eine berufliche Veränderung anstand, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt noch für den Rest deiner Berufstätigkeit? Und ich wollte gerne etwas machen, was mir viel Spaß macht, was auch Sinn macht, was mir sinnvoll erscheint. Mhm. Ich habe selber 4 Kinder, die die verschiedensten Bildungswege beschritten haben. Sie haben alle das Abitur. Der eine auf einer Gesamtschule, der nächste auf einer sportbetonten Oberschule, die dritte dann auf einem Traditionsgymnasium und der vierte in Neuseeland. Oh Gott. Also wir kennen relativ viel von der Bildungslandschaft und haben auch viel mit unseren Kindern darüber diskutiert. Und daraus entstand dann die Idee, etwas umzusetzen, was ein besseres Lernen ermöglicht, sage ich einfach mal so.
Ja, ja. Welche Erfahrungen haben Ihre Kinder denn so in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen gemacht? Können Sie das so kurz ein bisschen beschreiben?
Ja, kann ich kurz beschreiben. Also der Unser ältester Sohn mit der Gemeinschaftsschule oder Gesamtschule sagte, er war immer unterfordert. Mhm. Es war ein großer Sprung für ihn dann an die Universität. Er hat das hervorragend geschafft mit seinem Diplom mit 1, aber er war in der Schulzeit unterfordert. Ja. Die sportbetonte Oberschule, das war in Berlin, war in einem Ostteil, die alte Eliteschule des Sports der DDR. Da war es beeindruckend, wie die Lehrer es vereinbart haben, dass die Kinder alle den verschiedensten Sportarten und trotzdem Unterricht gemacht haben. Also unser Sohn hat um 7 morgens auf dem Eis gestanden, um 9 war er in der Schule, um 16, 17 Uhr hat er wieder auf dem Eis gestanden und danach noch Hausaufgaben gemacht. Okay. Aber wie er da unterstützt wurde, und das waren ja Wintersportler, Sommersportler, wie das organisiert wurde, das war schon beeindruckend. Okay. Unsere Tochter auf dem Traditionsgymnasium, da fiel zu viel Unterricht aus.
Ja.
Das war so die größte Erfahrung. Und unser Sohn in Neuseeland hat auch sehr gute Erfahrungen mit dem neuseeländischen Schulsystem und der Art zu unterrichten. Und der Art der Fächer, der Konzentration auf 6 Fächer zum Beispiel, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und aus diesen ganzen Diskussionen, vor allen Dingen auch aus Neuseeland, dem Bezug zu Neuseeland, haben wir viel gelernt.
Ja.
Und okay. haben wir auch einiges übernommen für unsere Schule.
Ja, genau. Das heißt, dann sind Sie auf die Idee gekommen, eine Schule zu gründen.
Genau, da bin ich auf die Idee gekommen, eine Schule zu gründen.
Ja.
Und dann haben sich natürlich eine Menge von Gesprächen ergeben, über das Konzept. Also ich habe sehr viel zum Beispiel mit Professor Henning Wode gesprochen, der dieses Konzept des Immersionsunterrichts in der Grundschule hier uns eingepflanzt hat.
Ja.
Und mit dem haben wir auch sehr viel noch weiter diskutiert über das Thema, was muss ein Schwerpunkt zum Beispiel der weiterführenden Schule sein? Mhm. Was ist mit den Naturwissenschaften? Was ist auch mit der Weiterführung dieser Immersionsmethode, wenn die Kinder in der Grundschule alles auf Englisch haben? Wie muss ich das dann weiterführen? Mhm. Ich habe ganz viele Kontakte gehabt, auch zu ehemaligen Schulleitern, sowohl von Privatschulen als auch von staatlichen Schulen. Und da in diesen ganzen Diskussionen ist das Konzept entwickelt worden. Und das haben wir dann im November 2005 im Bildungsministerium eingereicht.
Okay. Wie lange haben Sie dafür dann gebraucht, das zu entwickeln?
Naja, die Idee kam so ungefähr Juni, Juli und das Konzept fertig war Anfang November.
Oh, das ging ja dann doch relativ
schnell. Ja, das ging, also die Zeit der Entwicklung der Schule, wir haben ein Jahr gebraucht von der Idee, bis wir angefangen haben.
Wow.
Das ist relativ kurz.
Ja.
Ich glaube auch dadurch, dass wir eben mit vielen diskutiert haben und ich das dann sozusagen zusammengefügt habe, das war für das Konzept wichtig. Der nächste große Schritt, der große Beistand war natürlich die Finanzierung.
Ja.
Damals bekam man 3 Jahre keine Unterstützung.
Ja.
Das ist inzwischen anders, es sind inzwischen 2 Jahre, aber man musste die ersten 3 Jahre finanzieren.
Ja.
Und durch die Elternbeiträge, die ja durch das Sonderungsgebot gekoppelt sind, also es waren damals schon nur 130 bzw. 150 Euro Grundschule und weiterführende Schule, kann man keine Schule finanzieren.
Ja.
Also musste ein Finanzierung her.
Okay.
Und das war natürlich auch schon etwas schwieriger.
Ja. Lassen Sie uns noch mal kurz erst beim Konzept bleiben und dann gucken wir noch mal auf die Finanzierung, wenn Sie darüber noch ein paar Worte verlieren wollen. Okay. Was waren denn jetzt so die wichtigsten Punkte Ihres Konzeptes? Sie sprachen eben schon von dem Immersionskonzept in der Grundschule. Mhm. Das wissen vielleicht auch nicht alle, was das ist.
Ja.
Wenn Sie da mal so ein paar Punkte noch heraus.
Also wir sagen ja, wir haben 7 Säulen. Unser Konzept beruht auf 7 Säulen. Das ist formuliert und das ist die Grundlage unserer Arbeit.
Mhm.
Wir sind also nicht in irgendeine ideologische Richtung angebunden. Und das erste ist natürlich ja diese Immersion. Immersion heißt Eintauchen in die Sprache.
Ja.
Das heißt, die Kinder in der Grundschule, auch schon im Kindergarten nur 2 Stunden, in der Grundschule haben sie alle Fächer, bis auf das Fach Deutsch, auf Englisch.
Ja.
Sie kommen entweder aus unserem Kindergarten oder aus anderen Kindergärten hierher und haben keine Fremdsprachenkenntnisse, die wenigsten.
Ja.
Und sie tauchen richtig ein. Und das heißt natürlich auch, dass ich anders unterrichten muss.
Ja.
Weil die Kinder herkommen und denken, wie redet die Lehrerin da vorne so komisch? Aber innerhalb von kürzester Zeit wirklich tauchen sie ein und erwerben sehr, sehr schnell einen passiven englischen Wortschatz. Es muss natürlich viel mit Bildern, mit Gestik, mit Mimik unterrichtet werden. Diese Immersionsmethode dann in der Grundschule wird weitergeführt in der weiterführenden Schule mit bilingualem Unterricht. Mhm. Und dann jetzt neuerdings bei uns mit der Möglichkeit, das IB zu machen. Mhm. Ein zweiter Schwerpunkt bei uns ist natürlich auch Naturwissenschaften, sowohl in der Grundschule mit HWS, mit mehr Stunden als auch in der weiterführenden Schule, dass wir zum Beispiel ab Klasse 5 schon Physik haben. Die haben naturwissenschaftlichen Basisunterricht, in dem sie ein Thema aus der biologischen, physikalischen und chemischen Seite untersuchen.
Ja.
Ein weiterer Schwerpunkt ist bei uns Medien, war von Anfang an. Wir hatten von Anfang an auch eine Vernetzung. Wir hatten oder haben auch immer noch Laptop-Sätze. Seit 3 Jahren haben wir jetzt in der Oberstufe iPads. Mhm. Medienunterricht, das heißt also, auch diese Medien beherrschen, vor allen Dingen der weiterführenden Schule, aber auch die kritische Auseinandersetzung damit. Mhm. Was bedeutet das? Wie verändert das auch den Umgang miteinander? Das ist ja ein großes Thema. Mhm. Was wir allerdings nicht machen, ist, dass wir Medien, also dass wir Laptops oder andere Medien, iPads in der Grundschule einsetzen.
Ja.
Das ist für uns wichtig, dass in der Grundschule die Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, vernünftig gelernt werden. Es ist schwierig genug, wenn nicht mehr so viel gelesen wird oder vorgelesen wird, aber das ist absoluter Schwerpunkt. Und mit Laptops fangen wir in der 5. Klasse an. Mhm. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir, das ist während der Diskussion ums Konzept entstanden, 5 Stunden Sport in der Woche haben.
Ja.
Toben macht schlau, diese Aussage von Professor Zimmer von vor vielen, vielen Jahren bestätigt sich immer wieder, und ich behaupte immer noch, ach, die 5 Stunden sind schon fast zu wenig, wenn man die Entwicklung sieht, wie wenig sich die Kinder bewegen, wie wenig sie draußen sind, und man braucht einfach als Ausgleich diese Bewegung.
Ja, ja.
Das ist unabdingbar.
Ja.
Ein nächster Schwerpunkt ist natürlich auch das Miteinander an der Schule.
Ja.
Wir haben einen Kodex, wo wir geregelt haben, wie wir gerne miteinander umgehen wollen, und wo die Kinder auch genau wissen, wenn sie dagegen verstößen, dann passiert das und das.
Ja.
Aber zu diesem Miteinander gehört auch natürlich, dass wir bestimmte Verantwortlichkeiten übertragen, dass die Klassen gefegt werden, dass unsere Lernzonen gefegt werden und, und. Wir haben Reinigungsdienste, aber die Kinder übernehmen auch für ihre Klasse, für einen bestimmten Bereich Verantwortung. Oder dass mittags dann auch darauf geachtet wird, wie die Mensa aussieht.
Mhm.
Ja, dann vielleicht als letztes noch das Thema Förderung von Begabung. Wir haben beide Seiten. Natürlich haben wir Kinder, die Schwierigkeiten in Mathe, in Deutsch haben, Legastheniker. Das nimmt immer mehr zu mit den Schwierigkeiten in Deutsch, ob es jetzt Legasthenie ist oder nicht. Das können wir ja testen. Aber diese Kinder müssen gefördert werden. Das haben wir. Wir haben eine extra Lehrkraft, die ausgebildet ist in diesem Bereich und in kleinen Gruppen Förderung macht. Aber wir haben genauso gut von Anfang an auch die Förderung der, man darf ja nicht mehr Hochbegabte sagen, aber
das ist, man nicht?
Nein, man sagt jetzt Leistungsstarke.
Ah, okay.
Ist Unsinn, aber es hat in Deutschland immer so, ne, der Elite ist immer so was Anrüchiges, es ist Unsinn, es ist lange, diese Kinder sind lange vernachlässigt worden und es ist lange nicht auf ihre Möglichkeiten eingegangen worden.
Mhm.
Die haben ja auch große Probleme manchmal im Unterricht.
Mhm.
Also die Förderung dieser Kinder im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichtes, auch dafür haben wir eine Lehrkraft, die in kleinen Gruppen zusammenfasst und die mit den besonderen Themen verhandelt. Und wir sind auch eine von 10 Schulen in Schleswig-Holstein, die an diesem Projekt LEMAS, leistungsstarke Schüler in der Schule, ein Bundesprojekt, ausgewählt worden und daran teilnehmen.
Ja, ja. Das sind jetzt so die Grundlagen, ne,
ja,
mit denen Sie gestartet sind.
Mhm.
Was davon hat sich jetzt wirklich so bewährt und wo mussten Sie vielleicht irgendwie noch nachkorrigieren?
Also wir haben natürlich immer das immer weiterentwickelt. Diese Schwerpunkte sind immer noch Bestandteil. Wir müssen ja weit in dem Konzept eigentlich relativ wenig. Ich komme gleich noch auf einen anderen Punkt. Wir müssen natürlich, weil immer wieder neue Lehrer dazukommen, auch die Lehrer schulen in zum Beispiel in dem Umgang mit Hochbegabten. Das machen wir seit Jahren mit Frau Dr. Bachmann, die das auch seit Anfang an bei uns in der Schule gemacht hat. Es ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin aus Hamburg mit diesem Schwerpunkt. Also, und Immersion muss man auch immer wieder, also eigentlich ist der Schwerpunkt der Schulung der Lehrer, der neuen Lehrer mit diesen Ideen, dass die nicht verloren gehen.
Ja.
Wo wir immer weiter nachsteuern oder auch uns verändern, ist bei dem Unterrichtskonzept. Also wir haben von Anfang an auch ein Unterrichtskonzept, ein einheitliches Unterrichtskonzept an der Schule durchgeführt, das darauf beruht, dass wir einen zielorientierten Einstieg machen. Die Kinder wissen, was ist das Thema der Stunde, was wollen wir erreichen. Mhm. Der Lehrer führt in dieses Thema ein, weil er ist der Fachmann. Und dann erarbeiten sich das die Kinder selbstständig und erarbeiten das, wiederholen das, vertiefen das. Und zum Schluss reflektieren wir, war es leicht, war es schwer, was haben wir heute gelernt. Das ist so ganz kurz zusammengefasst unter Unterrichtskonzept. Da haben wir natürlich auch nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen immer weiter noch dran das weiterentwickelt.
Ja.
Und der erste Anstoß war die Studie von Professor Hattie, dem neuseeländischen Forscher, der ja empirische Unterrichtsforschung betrieben hat und viele tausend, 50.000 Studien zusammengefasst hat und gesagt hat, was wirkt am besten?
Ja. Yeah.
Und was wirkt am besten, ist die Struktur des Unterrichts.
Okay.
Die haben wir. Was wirkt am besten, auf den Lehrer kommt es an.
Ja.
Und natürlich auch noch andere Sachen wie Reflexionen am Ende, Feedback für die Schüler. Was überhaupt keine Rolle spielt, ist die Größe der Klassen.
Ja.
Oder jahrgangsübergreifender Unterricht oder.
Es hat gar keinen Effekt.
Es hat überhaupt keinen Effekt. Das ist, oder so minimal, ne, das ist alles Dinge, die in der Bildungsdiskussion in den letzten Jahren sehr hoch gehandelt wurden, sehr viel diskutiert wurden. Aber er hat nachgewiesen, es hat keinen Effekt.
Ja.
Es wird ihm immer vorgeworfen, er ist kein Didaktiker, das sind britische Studien. Ja, er will auch kein Didaktiker sein, er wollte einfach nur herausfinden, was ist am besten für den Schüler? Wie lernt der Schüler am besten?
Ja, okay.
Und ja, es sind britische oder britisch geprägte Studien aus Neuseeland, Australien, Großbritannien, ich glaube auch aus den USA. Aber gut, aber die Frage ist ja immer noch gleich. Wie lernt ein Schüler?
Ja.
Dann arbeiten wir seit 2013 mit Professor Roth zusammen.
Ja.
Wir haben ein Interview gehört, mein Mann und ich, von ihm im Radio, und dann haben wir gesagt, mit dem müssen wir, den müssen wir zum Vortrag hierher holen.
Ja.
Er war dann zum Vortrag und seitdem hat sich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit ergeben.
Mhm.
Professor Roth ist Neurobiologe und eigentlich eine der anerkanntesten Bildungsspezialist in Deutschland.
Ja, ja.
Sag ich mal, Bildungsforscher. Bildungsforscher ist falsch, aber der sich mit Bildung beschäftigt.
Ja.
Und seine Fragestellung ist, ich weiß als Neurobiologe, wie unser Gehirn arbeitet.
Mhm.
Und ich kann daraus ableiten, was eigentlich für einen Unterricht wichtig ist.
Ja.
Und unsere Aufgabe ist, das jetzt sozusagen in die Pädagogik umzusetzen.
Ja.
Und das machen wir seit dieser Zeit mit verschiedenen Ansätzen. Er begleitet das immer, wir bilden die Lehrer daran weiter. Und die Ergebnisse auch sind ermutigend. Also er sagt zum Beispiel, wichtig ist, dass neues Wissen an altes Wissen anschließt.
Okay.
Das heißt, wir müssen wissen, was wissen denn die Schüler
vorher?
Also ich muss das Vorwissen kennen.
Ja.
Und ich muss auch dann an einer Unterrichtsstunde zum Beispiel aktiv wiederholen. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Was haben wir denn die letzten Male gemacht? Damit das neue Wissen dann daran andocken kann.
Mhm.
Und dann sage ich den Schülern so, das haben wir dann gemacht. So, und jetzt kommt dieses neue Wissen, dieses neue Päckchen dazu.
Ja.
In meinen Gesprächen mit Schülern zum Beispiel, wenn die Schwierigkeiten haben in der Schule, da stellen wir immer wieder fest, die sind an irgendeinem Punkt ausgestiegen. Und dann haben sie eine Lücke.
Ja.
Und dann ist es ganz, ganz schwierig, wieder die aufzuholen und daran das neue Wissen anzudocken. Das ist nichts Neues, aber das mal so sich klar zu machen, ist schon ziemlich wichtig.
Und ne? Wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie jetzt so Lücken feststellen bei den Schülern?
Ja, da müssen wir mit den Lehrern und den Schülern gemeinsam überlegen, wie können wir diese Lücke schließen. Es hat überhaupt keinen Sinn, dann weiter zu machen, sondern man muss dann zurück.
Ja.
Man muss den Stoff reduzieren und sagen, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt diese Lücke schließen.
Ja.
Weil sonst rede ich über die Köpfe hinweg und das bringt nichts.
Stellen Sie das dann in jeder Stunde neu fest? Also ich weiß ja, dass es so einen ganz bestimmten Ablauf gibt, den haben Sie ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob das in der Oberstufe auch so ist, mit diesem Stuhlkreis noch vor der Tafel.
Nein.
Das wird da so wahrscheinlich nicht mehr ganz so gemacht, aber in der Grundschule.
Kinositz.
Ja, Kinositz,
ja.
Seat.
Ja, ja, ja.
Ja, genau. Und wie läuft jetzt so in der Oberstufe oder Mittelstufe so eine Unterrichtsstunde dann ab?
Naja, die setzen sich nicht mehr vor die Tafel, aber die machen schon einen Kinositz. Das heißt, dass sie wirklich sich vorne nach vorne ausrichten, fokussieren auf den Lehrervortrag. Ja, und wir bemühen uns wirklich jede Stunde auch mit dem aktiven Erinnern anzufangen.
Okay.
Mhm. Natürlich ist es, dieses Vorwissen ist wichtig, wenn ich eine Klasse neu übernehme. Auch in der Oberstufe, der Übergang von Sekundarstufe 1 in Oberstufe ist dann natürlich auch wichtig, worauf kann ich aufbauen. Ne?
Ja,
und es ist besser, weniger zu machen. Aber das sitzt dann auch.
Ja,
ne?
Okay. Und dann wird das also nochmal nachgeprüft quasi, durch Abfragen, wo stehen die Kinder?
Ja.
Und dann gibt es ein neues Thema.
Ja. Ja.
Und dann arbeiten die Kinder ja ganz selbstständig.
Ja.
Also es geht ja weg von diesem Frontalunterricht, sondern die arbeiten und dürfen den Lehrer dann zu sich rufen, wenn sie Fragen haben.
Ja. Ja, ne,
die sich im Hocker nebendran setzen,
genau,
so habe ich das verstanden.
Ja, ja, das ist richtig.
Ja. Und dieses Unterrichtskonzept, das ist so das, was Sie auch mit Ihren Bildungsspezialisten quasi erarbeitet haben.
Ja, das haben wir am Anfang an erarbeitet und wir haben es eben, wie gesagt, mit den Erkenntnissen von Roth jetzt weiterentwickelt. Mhm. Es ist ja nicht nur diese Anschlussfähigkeit, es ist auch diese Frage, ein Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten unter verschiedenen Fächern zu verknüpfen, dass also die beispielsweise, ich bin Deutschlehrerin in der 10. Klasse, wir machen jetzt demnächst die Weber und in Geschichte wird das Thema gemacht Industrialisierung und in WIPO wird das Thema gemacht Wirtschaftssysteme, sodass sie dann merken, aha, und es ist, ne?
Ja.
Sie haben alle was miteinander zu tun und so mehr ich ein Thema aus verschiedenen Fachperspektiven beleuchte, umso mehr bleibt es hängen. Ne?
Ja, ja.
Also, und wir bemühen uns, das von der 1. bis zur 12. Klasse durchzuführen. Und die Kinder sind das auch gewohnt. Und wenn man Lehrer das nicht so macht, dann sagen sie, oh.
Ja. Dann zeigen sie schon auf und
dann sagen
sie,
hallo, wir brauchen jetzt die Instruktion und dann auch die Konstruktionsphase.
Ja.
Und ich als Lehrerin empfinde das als sehr angenehm, diese Konstruktionsphase, wenn ich mal mich mit dem Sessel, mit meinem Hocker da neben die Kinder setze, dann kriege ich viel mehr mit, was die können, was sie nicht können, wo ich vielleicht nochmal nachsteuern muss. Es ist ein sehr entspanntes Unterrichten in dieser Zeit. Und ich habe auch gemerkt, unsere Kinder, die von Anfang an hier sind, trauen sich, für die ist es selbstverständlich, dass sie sich an die Meldeliste schreiben und sagen, ich habe eine Frage.
Ja.
Für Kinder, die später dazu kommen, ist das ganz, ganz schwierig. Die trauen sich das nicht, weil man darf ja nicht sagen, dass man was nicht verstanden hat. Aber es ist ja selbstverständlich, dass man nicht beim ersten Mal es versteht. Das ist ja Unsinn.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist schon ein großer Vorteil, dass die nochmal nachfragen dürfen, dass wir es nochmal erklären, dass wir eine ganz andere Beziehung auch zu den Kindern kriegen, wenn wir da rumgehen und uns daneben setzen, nicht von oben herab, sondern ich setze mich auf die gleiche Höhe und kriege mit, was können sie nicht, wo sind sie schon schneller, wo muss ich vielleicht noch mehr andere Aufgaben ihnen stellen. Also
ja,
das ist sehr, also ich empfinde das als sehr, sehr angenehm.
Ich glaube auch, nach dem, was ich jetzt bisher so mitgekriegt habe, dass das einer der entscheidenden Unterschiede ist, dass hier das Lernen mit den Lehrern auf einer Augenhöhe passiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist was, was mir gerade meine Tochter da sehr intensiv berichtet hat, dass sie die ganze Atmosphäre viel entspannter findet als noch auf dem staatlichen Gymnasium, wo die Lehrer mit diesem ganzen Druck und Leistungsdruck selber gar nicht umzugehen wissen, hatte ich irgendwie so den Eindruck, und den an die Schüler einfach so durchreichen. Und hier ist eben die Atmosphäre so ganz entspannt und eben mehr auf so ein Miteinander.
Ja, also das ist, diese Rückmeldung bekommen wir auch immer von neuen Eltern oder neuen Schülern, die dann sagen, Mensch, ihr kümmert euch, das ist eine freundliche Atmosphäre, ihr lasst die Kinder nicht alleine. Wir haben ja nicht nur ein Lehrerzimmer zum Beispiel, sondern wir haben hier 16 Lehrerzimmer. Die Lehrer sind ja den ganzen Tag hier und in den Pausen tobt hier das Leben. Das ist selbstverständlich, wenn die Kinder eine Frage haben, Sorge haben, Problem haben, dann gehen sie zu ihrem Lehrer. Ja. Da ist nicht das Lehrerzimmer mit Knauf, wo man nicht reinkommt, sondern die kommen hierher.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir legen ja viel Wert auf diesen freundlichen Umgang, aber wir sind nicht die Freunde der Schüler, sondern wir sind diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Und das muss man schon auch beherrschen. Ja. Das muss man auch machen, denn wenn ich da vorne stehe, bin ich der Chef im Ring und sage, was wir heute machen.
Das ist absolut richtig und nachvollziehbar. Aber dafür haben Sie auch dieses sehr transparente System, was Sie vorhin schon ansprachen, diesen Kodex, an dem man sich sehr genau orientieren kann.
Ja,
womit dann irgendwie auch alles auf dem Tisch liegt, was irgendwie wann irgendwie passiert. Und ich weiß, dass meine Tochter vor kurzem mal einen Kodex tatsächlich irgendwie bekommen hat, wobei so ganz klar ist es mir nicht. Aber dann wurde sie auch zu einem Spüldienst in der Küche irgendwie mal geschickt. Und es war jetzt nur eine Kleinigkeit irgendwie, was da passiert war, aber das fand ich gut. Ich finde das gut, dass sie dann auch so eine direkte Meldung haben, dass sie sich dann sozial irgendwie einbringen müssen. Also das hat schon so eine ganz andere Wertigkeit als jetzt nur irgendwie ein Eintrag im Klassenbuch oder irgendwie so. Also das finde ich auch eine schöne, also eine schöne Konsequenz in Anführungsstrichen, dass sie was sie natürlich jetzt so, wobei sie selber auch die Rückmeldung gegeben hat, dass sie das auch spannend fand. Ja, echt. Also das ist ja das so. Ne? Ja, wir kriegen ja dann auch mal so einen ganz anderen Bezug dazu. Ja,
natürlich. Blick mit, ne?
Ja, ja.
Also, also wir strafen nicht mit Schulstoff.
Ja, ne? Genau. Ja.
Sondern mit anderen Dingen. Also wer Kaugummi kaut und erwischt wird, beim zweiten Mal darf er auf dem Wegen die Kaugummis abkratzen.
Ja. Gibt es da, wie sind denn da so die Reaktionen der Eltern? Ist das irgendwie, also sehen das viele so positiv wie ich oder gibt es da schon auch mal Leute, die sagen, hallo,
naja,
so muss mein Kind jetzt Kaugummi kratzen?
Nee, da habe ich noch nie was gehört, aber es gibt, aber ganz, ganz vereinzelt, also minimalst mal, na, das ist nicht richtig, dass mein Kind hier einen Kodex gekriegt hat. Mhm. Aber das ist nicht Diskussionsgegenstand.
Ja.
Wenn jemand dagegen verstoßen hat, gegen eine Regel der Schule, dann gibt es eben die Konsequenz. Das steht im Schulvertrag drin und damit ist es einfach so. Mhm. Ja, es gibt manchmal, die wollen das dann diskutieren, aber es ist minimal.
Ja, und eben dadurch, dass es so transparent ist. Mhm. Sie haben vorhin einmal kurz erwähnt, dass Sie da mit Ihren, mit Herrn Professor Roth, glaube ich, auch so rausfinden, eben wie lernt ein Schüler am besten. Jetzt haben Sie schon zwei Dinge angesprochen. Mhm. Einmal dieses Anschließen an vorhandenes Wissen und das andere war...
ein Thema aus verschiedenen Gesichtswinkeln, Fächern zu gucken. Ja.
Genau. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges an Erkenntnissen, die Sie so mitgeben können?
Ja, es gibt dann diese Erkenntnis, klare Struktur der Stunde, dass die Schüler wissen, worum es geht und diese Struktur auch durchgehalten wird. Und es gibt natürlich auch diese Frage des Übens und Wiederholens. Ist eigentlich was ganz Altes.
Ja.
Ist aber verloren gegangen. Ja. Aber wenn wir nicht etwas alle 3 Stunden, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate wiederholen, geht es nicht ins Langzeitgedächtnis.
Ja.
Und das, das ist schwierig. Da machen wir auch Weiterbildung mit Professor Roth für die Lehrer. Wie wiederhole ich nämlich? Wir evaluieren das auch oder haben das letztes Jahr wieder evaluiert von einem Projekt, einem Rot-Projekt. Das wäre noch so ein wichtiger Punkt, wirklich das Wiederholen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Daneben gehört dann auch noch, was er so sagt, der Methodenmix, also dass ich auch in einer Stunde zum Beispiel etwas in Partnerarbeit erarbeiten lasse, aber dass dann jeder Einzelne nochmal sich hinsetzt und die Ergebnisse für sich auch aufschreibt.
Ja.
Das ist also nicht nur Partnerarbeit, sondern jeder Einzelne muss das durchdenken, aufschreiben, festhalten. Ne? Dazu gehört natürlich auch dann noch das Feedback zu geben in der Stunde oder nach einer gewissen Zeit. Und die wichtigste Erkenntnis ist, auch bei Rot auf den Lehrer kommt es an.
Ja.
Das ist das A und O. Er sagt so, ein Lehrer muss feinfühlig sein, er muss kompetent sein und er muss vertrauenswürdig sein. Mhm. Wenn wir den Kindern was erzählen über die Weber zum Beispiel, die müssen es mir ja glauben erstmal. Dann überprüfen sie das natürlich. Aber das ist dieses vertrauenswürdig, ne?
Ja.
Und feinfühlig, dass ich auch so gucke, was ist denn los?
Ja, also auch auf so einer persönlichen
Ebene. Ne? Ich kenne ja aufgrund dieser engen Bindung, auch in der Konstruktionsphase, kenne ich ja relativ schnell die Schüler einer Klasse. Und wenn ich merke, oh, heute ist der anders, dass ich dann auch versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Das ist nicht einfach für die Lehrer, dieses Feinfühlige. Aber das ist das A und O, eine Beziehung zu den Schülern zu haben.
Wenn ich jetzt nicht das Glück habe, mein Kind an so einer Schule, gibt es ja auch jetzt nur hier in Emshorn und Kaltenkirchen, haben Sie einen Tipp, was ich als Eltern tun könnte, als Mutter irgendwie, wenn ich mein Kind jetzt nicht an so einer mit gutem Konzept ausgestatteten Schule wäre? Was wäre da so das Wichtigste aus Ihrer Sicht, worauf man achten könnte bei den Kindern? Oder wo man irgendwie vielleicht auch zu viel Schwerpunkt drauf legt und was vielleicht nicht so wichtig ist? Was hätten Sie denn da vielleicht an Empfehlungen?
Das ist ganz, ganz schwierig. Da möchte ich mich auch relativ viel zurückhalten, weil ich mich selten über staatliche Schulen äußere. Es ist auch für Eltern auch schwer durchschaubar. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man an einer Schule sich die Lehrer weiterbilden und auch an den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht an der Ideologie. Aber wie will man das beurteilen? Das finde ich schwierig, das als Empfehlung weiterzugeben. Also ich
meine jetzt auch mehr so den Aspekt, ob es Möglichkeiten oder Empfehlungen gibt, wie Eltern jetzt Kinder unterstützen können zu Hause, die jetzt nicht in so einem Ganztagsbetrieb drin sind.
Naja, dann ist das heute dasjenige, was uns auffällt, ist lesen, 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 vorlesen, vorlesen, vorlesen.
Ja.
Also das wird ja immer mehr vernachlässigt und wir merken es auch. Ich merke es in der Oberstufe, wie viele Worte die Kinder nicht kennen. Ich habe jetzt eine Liste angelegt, wo ich die Worte einfach ausschreibe, die ganz normale, nicht Fremdworte, ganz normale Worte, die Kinder nicht kennen. Würde.
Würde?
Würde. Was ist Würde? Die Würde eines Menschen?
Ja.
Das ist schon auffällig. Ne?
Mhm.
Und die Ausdrucksfähigkeit lässt nach, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja.
Das ist natürlich das A und O und dann auch den Umgang mit den Medien zu begrenzen.
Ja.
Und die Kinder müssen raus, die müssen sich bewegen, die müssen auch ein Hobby haben und nicht immer nur vor dem iPad, Fernseher, Playstation, was auch immer sitzen. Also da ist schon eine Entwicklung im Gange, die uns auch Sorgen macht.
Ja. Und genau, wir wollten ja eigentlich auch noch über die Gründungsphase sprechen. Das haben wir jetzt schon so einen großen Schlenker gemacht hier.
Ja.
Sie haben ja dann, wir waren vorhin stehen geblieben, bei dem Sie haben das Konzept eingereicht und dann ging es an die Finanzierung.
Mhm.
Wie haben Sie das denn hingekriegt? 3 Jahre.
ja, das war nicht einfach und das gab auch verschiedene Versuch und Irrtum. Die Banken zum Beispiel kennen keine Privatschulen und Banken haben sich da sehr, sehr schwer getan, uns ein Darlehen zu geben. Wir haben das finanziert und zum Teil auch von uns persönlich, dass wir unser Haus beliehen haben zum Beispiel. Wir haben aber auch viele Darlehen bei Eltern aufgenommen. Wir haben also die Hauptfinanzierung war nachher durch Elterndarlehen.
Ah, ja, okay.
Und eine Bank, nachdem wir das erste Jahr sozusagen überstanden haben, hatte uns ein geringfügiges Darlehen gegeben. Aber der Schwerpunkt lag bei den Elterndarlehen und damit haben wir die Finanzierung gestemmt.
Okay.
Es ist ja auch ein Irrsinn, dass man diese Kosten, diese Darlehen dann nach diesen 3 Jahren nicht mehr als Kosten geltend machen darf. Das heißt, also wir müssen durch, die Schule ist eine gemeinnützige GmbH, die darf ja keine Überschüsse haben. Und sie darf auch nicht diese Darlehen zurückzahlen. Das heißt, wir mussten ja einen anderen Weg uns noch ausdenken, wie wir also eine Gesellschaft haben, die Gewinn machen darf und mit diesem Gewinn dann auch die Darlehen zurückzahlt. Und das ist unsere Fördergesellschaft, die Nachmittagsbetreuung, die Ferienbetreuung organisiert. Und damit können wir durch diese zwei Gesellschaften können wir überhaupt nur diese Anfangsdarlehen zurückzahlen.
Ja, ja.
Es war ein ganz schöner Weg und das ist eben einfach auch in Schleswig-Holstein, jetzt sind es 2 Jahre, es ist weniger, aber das ist natürlich ein großes Problem. Wie finanziere ich diese Jahre und wie zahle ich dieses Geld zurück?
Ja, ja. Heißt es nach 2 Jahren jetzt, Sie damals nach 3 Jahren kriegen dann staatliche Unterstützung auch für die Schule jetzt?
Ja, ja.
Also,
ja.
Und die staatliche Anerkennung, das hat ja wohl noch ein bisschen länger gedauert.
Das hat länger gedauert, ja. Also nach 2 bzw. 3 Jahren damals bekommt man diese Schülerkostensätze, also diese Zuschüsse pro Schüler. Das ist auch immer politisch eine Diskussion, wie hoch die sind. Gut, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen.
Ja.
Die staatliche Anerkennung gibt es erst, nachdem man die Prüfungen, also die Abschlussprüfung mittleren Bildungsabschluss, Abitur, mindestens einmal erfolgreich durchgeführt hat. Den mittleren Bildungsabschluss bekamen wir nach, ich glaube, dem 2. Jahr, das weiß ich jetzt gar nicht, aber nach dem 1. oder 2. Jahr. Das Abitur haben wir 3-mal extern gemacht. Das war ein schwieriger Prozess.
Ja. Man hörte davon.
Ich möchte da auch, glaube ich, gar nichts mehr eingehen.
Ja.
Diese externen Prüfungen mit 8 Prüfungen ist schon auch für die Schüler sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und das ist eine Stichtagsprüfung. All das, was sie vorher gemacht haben, zählt überhaupt nicht. Also das ist schon, war schon eine ganz schöne Belastung. Gut, das ist jetzt vorbei.
Ja.
Wir sind jetzt staatlich anerkannt. Und ja.
Wie lange gibt es denn die Schule jetzt überhaupt?
Wir haben begonnen am 1.8., also das offiziell 1.8.2006.
Mhm.
Der erste Schultag war der 21.8.2006, weil die Ferien so lagen.
Und wie viele Schüler waren damals da?
Waren damals 110 Schüler.
Wow.
Wir hatten eine Kindergartengruppe, wir hatten 2 erste und 2 5. Klassen.
Aha.
Super. Damit haben wir angefangen, ja.
Ja. Und wie ist das dann so gewachsen? Wie können Sie da so...
Ja, der Zulauf war enorm.
Ja.
Also es ist dann explodiert. Der Zulauf, wir waren ja erst in gemieteten Räumen.
Mhm.
Dann verzögerte sich der Bau der Schule hier, der Neubau. Da waren wir nochmal in gemieteten Räumen und Containern. Und als das dann hier losging mit dem Bau, explodierte nochmal der Zulauf. War wirklich enorm. Natürlich gab es auch eine Delle aufgrund des externen Abiturs.
Ja.
Das ist aber jetzt überwunden und wir sind sehr stabil und haben Wartelisten für die ersten, für die 5. Klassen, für den Kindergarten. Ja.
Ja, also komplett.
Ja.
Also am besten funktioniert es wahrscheinlich, wenn man so quer einsteigt.
Ja, aber wir haben auch letztes Jahr schon Kinder gehabt, die Abitur gemacht haben, die waren schon in der Vorschule, also im Kindergarten.
Sind die ersten jetzt einmal so komplett
Von der 1. Klasse hatten wir schon das Jahr davor, aber jetzt vom Kindergarten bis zum Abitur, das war letztes Jahr.
Ja.
Einige
toll.
Schüler. Ja, das ist ja.
Das muss ja für Sie auch ein besonderes Erlebnis sein dann schon.
Ja, das ist schon schön. Ja. Ja.
Haben Sie so vielleicht irgendwie nochmal so 1-2 konkrete Geschichten von Schülern, die vielleicht entweder von extern hierher kamen und sich irgendwie in irgendeiner Form besonders entwickelt haben oder generell irgendwie eine besondere Geschichte haben?
Also wir haben eine ganze Menge an Geschichten, was wir dann später hören von Kindern, die sich dann in der Berufstätigkeit toll entwickelt haben. Also es gibt mehrere Schüler. Also ich hatte in dem 1. Jahr Abitur zum Beispiel einen Schüler, der hochbegabt war.
Mhm.
Und der hat mir hinterher gesagt, ich hätte nie an einer anderen Schule mein Abitur gemacht.
Mhm.
Das war ein Hochbegabter, der auch nie gelernt hat zu lernen.
Ja.
Der studiert jetzt Medizin.
Mhm.
Und ist uns sehr dankbar, dass er hier das Abitur gemacht hat. Wir haben MSA-Schüler, also mittleren Bildungsabschluss, die große Schwierigkeiten am Anfang hatten auch. Die haben einen tollen MSA gemacht und zum Beispiel einer, an den denke ich, der hat einen Hotelkaufmann gelernt und macht dort in dem Hotelbereich seine Karriere.
Mhm.
Das hätte nie jemand gedacht 2006, dass der so erfolgreich in der Berufstätigkeit ist.
Mhm.
Der hat das Lernen hier gelernt, der hat eine bestimmte Disziplin gelernt und kann das in seinen Beruf einbringen. Wir haben auch, das war auch im ersten Jahr, jemanden, der kam vom mittleren Bildungsabschluss, war dann ein halbes Jahr, glaube ich, im Ausland und promoviert jetzt in irgendwas in Biologie, Genetik, glaube ich, irgendwie
okay.
So.
Ja,
also
ja.
Auch eine sehr erfolgreiche Karriere. Ne?
Mhm.
Wir bekommen immer die Rückmeldung von den Abiturienten, oh, wir haben keine großen Probleme beim Übergang in die Universität, denn wir haben hier gelernt, waren hier von 8 bis 17 Uhr hier.
Ja.
Wir haben auch in dieser Erarbeitungsphase im Unterricht gelernt, selbstständig zu arbeiten. Das kommt uns sehr zugute.
Ja, das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Mhm. Es gibt ja auch diese Nachmittagstrainingszeiten. Mhm. Es gibt keine Hausaufgaben, mhm. die man zu Hause erledigt, sondern das wird hier irgendwie gemacht. Können Sie da auch nochmal dazu was sagen, warum das so ist und was sich daran bewährt hat?
Also es hat sich sehr bewährt, von den Eltern die Trainingsaufgaben wegzunehmen. Das hat bei vielen Eltern die Rückmeldung, das Familienleben ist sehr viel ruhiger.
Ja, doch.
Wir wissen alle, das kenne ich auch von meinen eigenen Kindern, wenn man mit denen Hausaufgaben macht, das endet meistens im Streit. Hier ist es so, dass wir nach dem Unterricht, nach einer Pause, dann Trainingsaufgaben machen und die begleitet ein Fachlehrer.
Ja.
Das heißt, die Kinder können fragen.
Ja.
Und lernen auch dann noch ihre Aufgaben, ihre Vokabeln und ihre Aufgaben hier konzentriert zu machen.
Ja.
Das ist nicht immer leicht, wieder dann nach 7 Stunden Unterricht zum Beispiel wieder sich zu konzentrieren. Aber es gelingt und es entlastet ungemein, weil sie dann, wenn sie zumindest in der Sek. 1 und nach Hause kommt, dann ist Schluss.
Ja, ja.
Dann können sie Klavierunterricht machen, zum Ballett, zum Fußball, was weiß ich was machen. Dann ist wirklich die Schule vorbei.
Ja.
Und das Konzept ist gut. Sie haben auch noch die Möglichkeit, wir haben dann immer die 7 Stunden Unterricht, eine Pause von 3 bis 4 Hausaufgaben mit einem Fach als Schwerpunkt. Und danach können die Kinder auch an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen.
Ja.
Und wir haben jeden Tag so Pi mal Daumen 10 Angebote, aus denen sie auswählen können.
Ja.
Und das ist Musik, das ist Kunst, das ist Theater, das ist Sport. Das ist noch eine andere Fremdsprache, das ist Kochen, das ist also wirklich breit gefächert.
Ne? Mm, mm.
Und ich glaube, es gibt wenige Schulen, die so ein breit gefächertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften 5 Tage die Woche haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber nochmal, ich weiß nicht, ob das so deutlich geworden ist, das finde ich so faszinierend, spätestens ab der Oberstufe ist es dann, nee, nicht Oberstufe, ab der weiterführenden Schule sozusagen, 5. Klasse, ist es doch so, dass die Hausaufgaben oder diese Trainingszeiten immer nur ein Fach pro Tag sind.
Ja.
Das finde ich nämlich irgendwie auch so gut, dass sie nicht irgendwie in Mathe und ein Bio noch ein bisschen was und dies dann, sondern ein Tag ist Englisch, ein Tag ist Mathe, ein Tag Deutsch.
Ja.
Und das ist ja dann schon eine schöne Konzentration auf dieses Fach.
Mhm.
Und es reicht ja anscheinend auch aus, das einmal pro Woche dann nochmal zu trainieren.
Mhm.
Wie sind Sie da so drauf gekommen?
Das war eine Erfahrungswert. Wir haben angefangen natürlich wie alle, dass man dann in den Hausaufgaben Deutsch, Mathe, Englisch macht und haben nach relativ kurzer Zeit festgestellt, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die Konzentration, 10 Minuten das zu machen, 10 Minuten das, 20 Minuten das, das funktioniert nicht. Und dann haben wir wirklich relativ schnell umgestellt, dass natürlich in den Hausaufgaben die Vokabeln immer gelernt werden, dass es immer Zeit gibt für Vokabeln lernen, aber haben uns dann konzentriert auf ein Fach.
Mhm.
Und die Fächer, die keine Hausaufgabenzeit haben, das muss dann einfach in der Stunde gelernt werden. Das heißt, die Schüler müssen Zeit bekommen, in der Stunde zu lernen, zu wiederholen, sich das anzueignen. Mhm. Das ist auch etwas, was die Lehrer lernen müssen, ihren Unterricht so zu gestalten, dass die Kinder Zeit zum Lernen haben.
Ja. Sie arbeiten ja, glaube ich, hauptsächlich mit Doppelstunden, richtig?
Ja, wir bemühen uns bei 7 Stunden. Meistens klappt es durch die 1 Stunde Sport, aber wir haben auch manchmal Doppelstunde Sport, dann wird es schwierig, ja.
Aber so das Konzept, das dahinter steckt.
Ja, 90
Minuten. Das ist, glaube ich, ja auch
wichtig,
dass es nicht so 7 verschiedene Fächer an einem Tag sind, sondern ein bisschen weniger.
Ja.
Ja, wunderbar. Was haben Sie denn so als, wir hatten ja schon eben so ein bisschen drüber gesprochen, als allgemeinen Rat noch an Eltern da draußen heute? Also Sie haben ja eben schon gesagt, lesen, 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 aber gibt's noch so weiteren Ratschlag an die Eltern?
Naja, ich bin mal ganz unvorsichtig und sage, man beobachtet oftmals, dass die Eltern nicht mehr diese Rolle als Eltern wahrnehmen, sondern Freunde der Kinder sind. Natürlich sind wir freundlich zu unseren, wir lieben unsere Kinder alle. Aber das heißt auch, dass wir bestimmte Vorgaben machen müssen, dass wir, wie, die Eltern müssen erziehen.
Ja.
Und diese Aufgabe können wir den Eltern nicht abnehmen. Wollen wir den Eltern auch nicht abnehmen. Wir erziehen hier in einem bestimmten anderen Rahmen. Ne?
Ja.
Und wir erleben leider sehr oft, dass die Kinder bestimmen, was gemacht wird. Und das ist nicht richtig. Also wenn eine Mutter ein 6-jähriges Kind fragt, möchtest du in diese Schule oder möchtest du in die andere Schule? Wie soll ein 6-jähriges Kind entscheiden, welches die richtige Schule für sie ist? Das können die Kinder nicht. Ja. Das ist die Verantwortung der Eltern. Und ich wünsche mir wirklich, dass die Eltern mehr diese Verantwortung wahrnehmen, mit all den Freuden, aber auch den Problemen, die es gibt. Natürlich müssen die Kinder sich an uns reiben. Wie sollen sie denn erwachsen werden? Wie sollen sie denn ihre eigene Persönlichkeit herausbilden, wenn sie sich in der Pubertät nicht mit uns streiten?
Ja.
Das geht nicht. Ne?
Ja.
Aber und wir sollten da nicht immer nachgeben. Mhm. Wir müssen dann, so hier bin ich, das ist so, und jetzt diskutieren wir von mir aus, aber das wird doch in bestimmten Bereichen gemacht, was ich sage.
Ja, ja. Also letztendlich wirklich so den Rahmen abstecken, die Grenzen setzen, die dann die Kinder vielleicht auch mal dehnen wollen oder sollen.
Das ist ja normal.
Aber den Rahmen, das sehen Sie auf jeden Fall in der Verantwortung der Eltern.
Ja.
Ja, auch wichtig, dass das mal gesagt wird.
Dann empfehle ich die Bücher von Dr. Winterhoff mal zu lesen.
Ja. Ja, ja, das ist ja ein viel diskutierter, aber aber man kann da, glaube ich, schon einiges mal für sich noch rausziehen.
Ja,
ja. Sehr schön. Wofür sind Sie dankbar?
Ach, ich bin eigentlich dankbar, dass ich in diese Situation gekommen bin, dass ich diese Schule gründen durfte. Es macht mir immer noch unglaublich Spaß. Und ich bin sehr dankbar auch, wenn ich in die Klassen gehe und unterrichten darf. Also es macht mir unheimlich viel, viel Spaß. Und ich bin für die Chance, in einer kritischen Lebenssituation dann diese Chance ergreifen zu dürfen. Mein Mann hat mich erst für bescheuert erklärt, aber dann unterstützt.
Jetzt mischt er ja mit.
Jetzt mischt er mit. Ne? Also für diese Chance und das so umsetzen zu können, bin ich sehr dankbar. Es hat viel, viel Kraft gekostet gegen die Ideologien, die leider ist bei uns Schulpolitik, Bildungspolitik sehr ideologisch behaftet. Das ist bei uns so, in anderen Ländern nicht so. Das ist sehr schade. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir das so machen konnten. Mhm. Und die Unterstützung auch von dem Herrn Tolk mit dem ich das ja nun seit Anfang an gemeinsam mache. Wir beide getrennt unsere Bereiche haben. Aber auch die Unterstützung meiner Familie bin ich sehr dankbar.
Mhm. Schön. Und haben Sie so einen allerletzten Ratschlag noch an meine Supermamas da draußen, was das Thema Schule angeht? So ein paar Sachen haben wir ja schon so angesprochen, aber so einen allerletzten wichtigen Ratschlag noch.
Ja, Bildung ist das Wichtigste, was man den Kindern mitgeben kann. Fördert eure Kinder, aber kindgemäß und Bildung, glaube ich, ist auch in Zukunft. Wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, welche Qualifikationen in 10 Jahren verlangt werden, aber Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremdsprachen, das müssen sie können. Und auch die Kreativität, die Kritik. Kritikfähigkeit, das Auseinandersetzen, was um einen herum passiert, das denke ich, ist das Wichtigste.
Vielen herzlichen Dank, Frau Manke-Bußen, für dieses Gespräch.
Gerne.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke auch für das Gespräch. Ne?
So, ich hoffe, ihr fandet das Gespräch auch so spannend und interessant wie ich. Und als Erkenntnis an alle da draußen, die darüber nachdenken, dass es eigentlich ein anderes Schulsystem geben müsste und andere Schulen, macht's doch einfach. Ihr seht, es geht. Man muss, glaube ich, schon einiges aushalten und dranbleiben, aber es ist möglich. Man kann erfolgreich einfach eine Schule gründen. Toll, oder? Also das ist für mich wirklich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte und ja, vielleicht nimmt es der ein oder andere als Inspiration mit auf den Weg. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf meine Daily Cards hinweisen. Das ist dieses Kartenset, was ich entwickelt habe. Es sind 50 Fragen, die man abends im Rahmen vom Abendessen oder zu Bett gehen benutzen kann, um mit den Kindern gemeinsam ins Gespräch zu gehen über den Tag. Was war gut, was war schlecht, ist ja so das Übliche, was man gerne mal die Kinder fragt. Mein Kartenset verfolgt ein bisschen anderen Ansatz, sind ganz unterschiedliche Fragen, die so in Richtung auch, was hat mir geholfen, was hätte ich an Superkraft gebraucht. Also so ganz unterschiedlich und es machen halt nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen mit. Und dadurch gibt es so ein richtig schönes, rundes Familiengespräch. Man erfährt wirklich Dinge, die man sonst nicht erfahren hätte. Und auch die Kinder erfahren einfach mal, dass wir Eltern auch einen Alltag haben. Und ich habe schon einige von diesen Sets inzwischen verkauft. Die Rückmeldungen sind so toll und so berührend. Übrigens vielen, vielen Dank an alle, die da immer mal wieder kleine Anekdoten mir schicken, was sie da erleben mit diesen Kartensets. Und wer da jetzt neugierig geworden ist, der darf gerne mal auf meiner Website vorbeischauen unter www.happylittlesouls.de und unter dem Punkt Shop findet ihr dann auch dieses Kartenset vorgestellt. Also schaut da einfach mal vorbei, vielleicht ist es ja auch was für euch. Ich freue mich, wenn ich davon noch ein paar in die Welt hinausschicken darf. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.